Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 40. Und ja, es ist viel los draußen in der Welt, in der Energiewelt, auch bei uns. Wir waren auch viel unterwegs. Wo warst du, Philipp?
Ich war die Woche nochmal in Burghausen. Wir hatten letztes Jahr ein kleines Projekt, Trans4In hieß das, in dem wir die Transformation des Chemieparks betrachtet haben. Und jetzt ist ein wirklich großes Forschungsprojekt an den Start gegangen, das initiiert wurde von der Real Labor GmbH Burghausen mit vielen, vielen Partnern. Die TUM ist dabei, die Industrieunternehmen sind dabei, die TH Rosenheim ist dabei. Und jetzt sind wir dort zusammen gewesen und haben organisatorisch das Projekt gestartet. War wirklich sehr schön. War schön, die Aufbruchstimmung zu sehen und war wirklich eine Anpackstimmung.
Ja, schön war es auch in Berlin. Da hatten wir im Rahmen der Begleitforschung der Reallabore Wasserstoff den ersten großen Kongress. Das war natürlich super. Da kamen alle Reallabore zusammen, einige Panels, gute Diskussionen. Also das echte Zusammenkommen hilft dann doch wirklich auch für die Vernetzung. Konnten wir einiges lernen, hat Spaß gemacht. Und genau, die Kollegen waren noch unterwegs, auch in Norddeutschland, in Oldenburg, im Rahmen von Unity, das größte Elektromobilitätsprojekt im Kontext der Energiewirtschaftsintegration, Netzintegration, hat ja verschiedene Cluster und dort war, sag ich mal, große Schaulaufen mit Staatssekretärin etc. Also auch ein spannendes Event. Und ein ganz spannendes Event war ja am 19.04. Und da haben wir eine spannende Studie vorgestellt, Pressekonferenz gegeben. Und wir dachten, wir haben ja den Projektleiter hier im Haus, dann nehmen wir den nochmal kurz dazu. André, was war gestern los?
Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung. Ja, es war auch schön in Bayern gestern. Wir waren in der BMW-Welt von unserem Auftraggeber organisiert, dem Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, in Kooperation mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, und haben hier die Pressekonferenz zu unserer Studie Bayernplan Energie 2040 abgehalten.
Sehr schön.
Also ist das Ding jetzt draußen, ne?
Das Ding ist draußen, beziehungsweise die Folien der PK sind draußen und unsere Website ist online. Aber auf den Langbericht müssen sich alle da draußen noch bis zum 28. April gedulden.
Was passiert da am 28.?
Ja, danke für die Steilvorlage. Also am 28. April ist der letzte Tag sozusagen, der im Rahmen unserer FFE-Energietage stattfindet. Da haben wir einen halben Tag Zeit, nochmal tiefer in die Studieninhalte reinzugehen, haben wirklich ein spannendes Programm zusammengestellt mit externen Referenten, die aus der Praxis auch nochmal kommentieren. Und da werden wir aus der Studie berichten als FFEler und am Ende auch noch ein spannendes Panel abhalten, das du ja moderierst, Seraphim. Professor Lesch ist zu Gast, Dr. Jan ist zu Gast, Frau Völzow vom VBW. Freue ich mich drauf.
Sag mir jetzt noch einmal, warum das so eine tolle Studie ist. Also was sagt sie, warum wurde die in Auftrag gegeben? Warum warten jetzt alle so sehnsüchtig darauf?
Ja, also ich denke, wir kennen es aus dem nationalen Kontext fast schon zu Genüge, diese Szenariostudien. Gibt super viele mittlerweile, aber für Bayern was Vergleichbares wie jetzt zum Beispiel die große DENA-Studie, die BDI 2.0 oder auch Agora Klimaneutrales Deutschland sind so die nationalen Studien. Aber was Vergleichbares Bayerisches hatten wir bis dato noch nicht, das in der Ganzheit den gesamten Systemblick auf das Thema Transformation gerichtet hat. Und ein zusätzlicher Punkt, der bei der bayerischen Studie, wie ich finde, super spannend ist, ist, dass wir eben bis auf Landkreisebene die Ergebnisse auswerten und man sich wirklich innerhalb von Bayerns auch dann auf der Homepage interaktiv durch die Landkreise klicken kann und gucken kann, wie schaut denn eigentlich die Energiewende bei mir vor Ort aus.
Ja, lass uns später vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich denke, wir starten erstmal mit dem üblichen Nachrichtenüberblick. Vielleicht nochmal kurz ein Hinweis. Letzte Woche hatten wir ein nachgehakten Special mit Frau Jeromin, die auch bei den FFI Energietagen auf dem Panel sitzt zum Thema Sustainable Finance, ein Themenbereich, der ja für uns auch eher neu ist. Also für alle, die sich da mal ein bisschen rein vertiefen wollen, genau, Folge Nummer 39. Und ansonsten natürlich, kommt gerne vorbei zu den FFI Energietagen, der Link zur Anmeldung in den Shownotes.
Ja, gleich passend noch ein Nachtrag zum Interview mit Frau Jeromin. Die erste Nachricht: Total Energies hat bisher ein Heizöl verkauft, das sie als klimaneutral beworben haben. Und das dürfen sie jetzt nicht mehr. Die Deutsche Umwelthilfe hat dagegen geklagt. Die Kompensation über Waldschutzprojekte in Peru seien wohl hierfür nicht gültig, um dieses Produkt als klimaneutral zu bewerben. Das Gericht hat gesagt, dazwischen bestehen keine Zusammenhänge, keine kausalen Zusammenhänge. Und deswegen ist jetzt das Unternehmen nicht mehr dazu befugt, Heizöl als klimaneutral oder dieses Heizöl als klimaneutral zu bezeichnen.
Ja, nicht die erste Meldung in die Richtung. Also Augen auf beim Deklarieren von Klimaneutralität. Also da sollte man aufpassen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass da jetzt Regeln geschaffen werden, dass das Thema Greenwashing schwieriger wird. Steigen wir ein mit dem Klassiker, wo sind die aktuellen Preise? Und da kann man sagen, ist nicht viel passiert in den letzten zwei Wochen, also seit der letzten regulären Redispatch-Folge gerundet. Dann kann man sich's besser merken. Liegen wir einfach bei den Terminmärkten. Strom für nächstes Jahr circa bei 150 Euro pro Megawattstunde, bei Gas knapp 60 Euro pro Megawattstunde. Also nochmal 150 Euro pro Megawattstunde für Strom, 60 Euro pro Megawattstunde Gas und CO2-Preis auch relativ stabil über die letzten zwei Wochen bei knapp 100 Euro. Das war vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wir kriegen ja später noch eine Meldung, dass im Bereich ETS was passiert ist, was auch nochmal eine starke Verschärfung ist. Aber das hatte wohl der Markt soweit antizipiert, dass wir dort keinen Sprung gesehen haben.
Wir starten mit der historischsten Nachricht, die wir dabei haben. Die Kernkraftwerke sind in Deutschland vom Netz gegangen. Das war in der Hinsicht ein historischer Schritt, weil dieser Plan seit 20 Jahren verfolgt wurde, vor 10 Jahren nochmal einen guten Push durch Fukushima erhalten hat. Und jetzt sind tatsächlich die letzten drei Meiler, nämlich in Emsland, Isar 2 und Neckarswestheim, vom Netz gegangen. Im Agorameter kann man ja immer sehr gut beobachten, welche Energieträger aktuell oder beziehungsweise in den letzten 7 Tagen zum Strommix beitragen. Und man sieht sehr schön, jetzt am Samstag ist Atomkraft wohl wahrscheinlich zum letzten Mal im Strommix mit enthalten gewesen.
Genau, die Agora, du hast sie gerade genannt, Agorameter können wir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, hat eine spannende Studie rausgebracht und zwar am 18.04. und zwar mit dem Titel Ein neuer Ordnungsrahmen für Erdgasverteilnetze. Und sie kommt zu dem Schluss, dass eben in dem klimaneutralen Zielbild, was sie sehen, 90% der Gasverteilnetze überflüssig seien. Also hier nochmal aufpassen, das ist nicht unbedingt gleich der Menge und es gibt Gasverteilnetze und es gibt die Transportnetze, aber was passiert mit den Gasverteilnetzen? Das treibt ja momentan viele, viele Leute um, auch gerade im kommunalen Bereich, in ganzer Wärmeplanung. Wie geht das weiter, wenn jetzt immer mehr Menschen hinwechseln in Wärmenetze, in Wärmepumpen? Dann haben wir weniger Gasbedarf. Was passiert denn mit den Verteilnetzen? Das haben sie eben entsprechend untersucht, auch mit dem entsprechenden Begleitkreis, mit Verteilnetzbetreibern, die dabei waren, unter anderem auch Stadtwerke München, fand ich ganz spannend. Und sie sagen einfach, im ersten Schritt, wenn man drauf schaut, wenn wir klimaneutral bis 2045 werden wollen, dann heißt das einfach faktisch, wir steigen aus Erdgas aus. Und selbst wenn wir hier sagen, wir steigen teilweise eben auf Wasserstoff um, was wir ja auch in allen Szenarien sehen, ist es so, dass der Netzbedarf, da wo wirklich noch Netze gebraucht werden, um diesen Wasserstoff zum Verbraucher zu bringen, um 90% sinkt. Und deswegen müssen hier einfach Regeln getroffen werden, dass das geordnet passiert, dass hier keine Fehlinvestitionen noch angereizt werden in Infrastruktur, die dann langfristig nicht mehr gebraucht wird. Und da sagen sie, gerade hier durch die erweiterte Wärmeplanung haben wir ein gutes Instrument, um hier, wie sie so schön sagen, transformationsdienlich im Einklang mit den Klimazielen hier sozusagen auch die Gasnetze mit zu planen, in dem Fall den Rückbau der Gasnetze. Und sie sagen auch, dass wenn man wirklich das Ganze geordnet durchführt und rechtzeitig gewisse Stränge dann stilllegt, führt das zu geringeren Ausstiegskosten, als wenn man es eben ungeordnet macht, und erhöht für alle Beteiligten die Planungssicherheit, insbesondere für die Netzkunden. Also wenn man als Kunde weiß, da ist dann irgendwann kein Gas mehr, dann weiß ich auch, dass ich entsprechend Alternativen suchen muss. Und hier sagen sie auch noch, wenn es um die Kosten geht, es ist ja immer ein großes Argument, dass wir hier wirklich ein wertvolles Asset geschaffen haben durch diese Gasverteilnetze. Das ist sicherlich so. Also die Gasverteilnetzinfrastruktur ist groß in Deutschland, wurden sehr, sehr viele Milliarden investiert. Allerdings sagen sie, dass auch ein Großteil dieser Netze schon abgeschrieben sind, wenn es um den wirtschaftlichen Impact für die Verteilnetzbetreiber geht. Und dass sozusagen trotz dieser langen Abschreibungsdauern von rund 45 Jahren im Verteilnetzbereich hier, genaue Zahl ist wohl schwierig, weil sie haben eine relativ große Spannweite, letztendlich noch Restwerte von 20 bis 60 Milliarden vorhanden sind und damit eigentlich nur so 10-20% von dem in den Büchern steht, was das ursprünglich mal gekostet hat. Und hier wollen sie einfach sagen, schnell gegensteuern, dass nicht weiter viel investiert wird, dass wir dann wieder hohe Restwerte noch haben, die dann irgendwie aufgefangen werden müssen.
Ja, enorm spannend. Also es ist, glaube ich, auch somit das erste Mal, dass ich sowas in der Deutlichkeit gelesen habe, dass das Verteilnetz nicht mehr notwendig ist. Wie schaut es denn im Bayernplan aus, André? Habt ihr Ähnliches untersucht? Zu welchen Ergebnissen kamt ihr?
Ja, also wir haben das Thema auf jeden Fall in den 18 Projektmonaten, in denen wir auch viele, viele Workshops hatten mit Stakeholdern aus der bayerischen Energiewirtschaft, intensiv diskutiert. Und in unseren Szenarien haben wir tatsächlich keine detaillierte Infrastrukturmodellierung durchgeführt, aber wir können natürlich trotzdem was dazu sagen, wie die TWHs an Gasverbrauch sich verändern über die Zeit. Und da ist es tatsächlich so, ich nenne das mal in unserem Hauptszenario E-Plan, sehen wir da eine Reduktion um 90% zwischen 2019 bis in das Zieljahr in Bayern. Das ist ja 2040.
Also nochmal ganz kurz, Reduktion der Moleküle. Also du ersetzt schon Erdgas durch Wasserstoff und das ist jetzt eine energetische Reduktion. Nur jetzt nochmal für die Hörer, weil diese 90%, die ich eben genannt habe aus der Agora-Studie, ging ja sozusagen um die Verteilnetze. Also ich denke bei den Kilometern und wir haben jetzt hier die Einheit Energie. Das heißt erstmal ungefähr 90% weniger Energie als Moleküle fließt über diese Gasnetze.
Ganz genau. Passt jetzt zufälligerweise ganz gut zusammen. Wir haben uns allerdings auch ein Szenario angesehen, wo wir ein bisschen stärker auf Wasserstoff setzen. Da ist die Reduktion, fällt dann nicht ganz so hoch aus. Da haben wir im Zieljahr dann Reduktion um 62% gegenüber 2019. Aber in dem Rahmen spielt sich's wohl ab. Irgendwo dazwischen werden wir wohl in Bayern liegen, wenn das alles nach Plan läuft mit der Energiewende.
Eine Rückfrage ist, dass der Endenergieverbrauch, den du meinst, oder ist da auch der Umwandlungssektor mit inbegriffen? Also ich meine, Wasserstoff soll ja in Zukunft auch einen saisonalen Speicherzweck erfüllen. Das Transportnetz zumindest dient ja dann auch dem als Speicher. Genau, sind in deinen Zahlen jetzt eine Endenergieverbräuche oder auch ist der Wasserstoff, der in die Kraftwerke einfließen soll, auch mit drinnen?
Ja. Ganz genau, also das ist jetzt der Endenergieverbrauch, den ich genannt habe. Wir haben dann noch kleinere Mengen im Bereitstellungssektor an Gas, an Wasserstoff genauer gesagt, die in den Kraftwerken eingesetzt werden. Aber der Großteil auch der Gasmengen, der übrig bleibt im Zieljahr, wird in den Endenergieverbrauchssektoren dann verbraucht.
Wollen wir es jetzt noch ganz kompliziert machen? Wie sieht es aus mit der stofflichen Nutzung?
Da sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Worum geht's da? Also stoffliche Nutzung bedeutet im Prinzip Energieträger, die eingesetzt werden in der Industrie, um dann daraus Produkte herzustellen. Da sind ja die klassischen Beispiele, also vor allem heutzutage das fossile Naphtha. Und beim fossilen Naphtha gibt's grundsätzlich ja zwei Optionen, das zu ersetzen in Zukunft. Gibt natürlich mehr, aber jetzt vereinfacht gesagt. Entweder man stellt dieses Naphtha in Zukunft synthetisch bereit, dann hätte man nochmal einen sehr hohen zusätzlichen Bedarf an Molekülen zur Naphtha-Synthese, also speziell an Wasserstoff. Oder man stellt es über Methanol bereit und auch in dem Zusammenhang, wenn man das Methanol wiederum strombasiert herstellt, hätte man da auch nochmal einen hohen Bedarf an Wasserstoff, um dieses Methanol zu synthetisieren. Am langen Ende ist natürlich der Wasserstoffbedarf, aber auch wieder ein Strombedarf. Und da wird es dann besonders spannend. Da gibt es dann wirklich nochmal einen Faktor, der zwischen dem liegt, den wir im Endenergieverbrauch an Stromverbrauch in der Studie ausweisen und dem, was man potenziell für die synthetische Produktion von Stoffen benötigen würde, wenn man dann sich entscheiden würde, dazu das in Bayern zu tun.
Ich merke, wir steigen jetzt schon ganz schön tief ein. Ich denke, wir machen weiter im Nachrichtenblock, weil ein Großteil des potenziellen Wasserstoffbedarfs, wenn man der aktuellen Diskussion folgt, könnte ja theoretisch auch aus dem Gebäudebereich kommen. Genau, und da ist ja jetzt auch was passiert. Stichwort Gebäudeenergiegesetz.
Ganz genau. Es wurden am 19. im Kabinett drei Gesetze verabschiedet, die irgendwas mit Wärme und Energiewende zu tun haben. Also Wärme, weil es sich um das Gebäudeenergiegesetz handelt. Und das haben wir hier schon zweimal diskutiert. Deswegen gehe ich jetzt nicht konkret in die Inhalte rein. Es ist das Gesetz, das Hauseigentümer verpflichtet, neue Heizsysteme einzubauen, die zu mindestens 65% auf erneuerbare Energie beruhen. Was jetzt neu veröffentlicht wurde, sind die Förderungen, die das Gesetz flankieren werden. Dafür wird das Bundesförderungsgesetz geändert. Es wird jetzt jede Heizung pauschal mit 30% gefördert. Und dann gibt es zusätzliche Klimaboni, die möglicherweise bis zu 20% zusätzlich bringen können oder auch teilweise nur 10% zusätzlich Prozentpunkte. Da kommt es dann drauf an, ob jemand Sozialleistungen bezieht oder ob er möglicherweise die Austauschpflicht früher erfüllt.
Ich würde ganz kurz nochmal den Einsatz etwas umstellen, weil du jetzt gesagt hast, das Gesetz, was zum Einbau neuer Heizungen verpflichtet, es geht ja nicht darum, dass wir hier in dem Gesetz Verpflichtung zum Einbau neuer Heizungen haben, sondern im Falle eines Einbaus einer neuen Heizung gibt es jetzt eine Verpflichtung, die dann entsprechend sicherstellt, dass das System mit 65% Erneuerbaren betrieben wird.
Das zweite Gesetz, das das Kabinett passiert hat, ist das Energieeffizienzgesetz. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge gesprochen. Das besagt, dass jetzt zum ersten Mal konkrete Einsparziele für den Primär- und Endenergieverbrauch gesetzt werden. Also es gibt jetzt für das Jahr 2030, 2040 und 2045 Prozentsätze, die besagen, gegenüber 2008 muss der Endenergieverbrauch um beispielsweise 26,5% sinken. Das entspricht dann 550 Terawattstunden. Wir hatten 2008 circa 2300 Terawattstunden, müssen dann 2030 auf 1870 Terawattstunden runter. Bis 2040 sind es 39% und bis 2045 wird das Ziel bei 45% gesteckt.
Genau, das sind ambitionierte Ziele. Hier nochmal der Hinweis, es ist immer im Vergleich zu 2008. Viele andere Ziele sind ja immer Richtung 1990 und Richtung 2008. Also eine Reduktion wirklich des Endenergieverbrauchs. Sicherlich erhofft man sich ein Teil dessen dadurch, dass man Energieträgerwechsel macht hin Richtung Elektromobilität und Wärmepumpe, die ja per se effizienter sind, deswegen auch weniger Endenergie verbrauchen. Passt das ungefähr mit dem, was wir auch in Bayern sehen? So eine starke Reduktion des Endenergieverbrauchs in einem Zielszenario? Das ist ja per se ein sehr ambitioniertes Szenario. Passt das zusammen, André?
Ja, also ich kann euch sagen, für 2030, also die Reduktion des Endenergieverbrauchs 2030 gegenüber 2008, haben wir tatsächlich in der Spannweite in unseren Szenarien zwischen 2% und 17%. Also der Maximalwert, den wir da erreichen in einem Szenario, wo wir auch suffizienteres Verhalten in der Bevölkerung unterstellen, sind tatsächlich nur, wenn man es jetzt mit dem Ziel vergleicht, 17%, die wir da ermöglichen. Und da haben wir in allen Bereichen, auch bei der Wärme und im Verkehr, schon eine ambitionierte Elektrifizierung drin in unseren Szenarien. Viele Wärmepumpen, viele Elektrofahrzeuge, aber dadurch, dass auch zwischen 2008 und 2019 der Endenergieverbrauch in Bayern tatsächlich um 10% gestiegen ist, und das ja unser Ausgangsjahr darstellt, sieht man mal, wie schwierig das dann eigentlich ist, runterzukommen auf diesen Zielwert, vor allem in den verbleibenden 6,5 Jahren, die wir noch haben bis zur Zielerreichung.
Zum Vergleich, das Ziel im Gesetz war jetzt bei 26,5%. Und du sagst uns, dass im ambitioniertesten Szenario 17% eingespart wird.
Ganz genau, also in einem Szenario, in dem wir elektrifizieren und in dem wir uns suffizienter verhalten, vielleicht nochmal Begriffserläuterung, einfaches Beispiel, in dem wir weniger lang duschen, weniger heizen, nicht so hochheizen und so weiter, verschiedenste Aspekte berücksichtigt, sind es dann 17%.
Okay.
Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle. Also man muss immer ein bisschen aufpassen beim Runterbrechen nationaler Zielstellungen dann auf ein einzelnes Bundesland. Also es gibt schon gerade beim Endenergieverbrauch strukturelle Unterschiede zwischen Deutschland im insgesamt und wenn man dann nur Bayern rausschneidet, die natürlich jetzt bei einer nationalen Zielsetzung oder bei einer länderspezifischen Zielsetzung anders bewertet werden würden. Das heißt, vielleicht ist es auch nicht ganz fair, das so runterzubrechen, aber ja, de facto sind es 17%.
Okay, aber es zeigt ja, es sind jetzt nicht nur 1-2 Prozentpunkte, die daneben liegt oder so, also das sind ja schon Welten, die sozusagen das auf nationaler Ebene vorgegebene Ziel versus dem Ziel aus Bayern oder was heißt Ziel? Also das ist ja sozusagen das, was du sagst in einem ambitionierten Zielszenario, was wir in der Studie irgendwie als möglich sehen. Also da könnte man schon davon ausgehen, dass zumindest dieses Ziel runtergebrochen auf Bayern aus dem Energieeffizienzgesetz sehr schwer wird zu erreichen. Ja.
Das wird sehr schwer zu erreichen und vielleicht einfach als Ergänzung die 2040er Zahlen noch. Also da kommen wir dann schon eher so in die Richtung. Da sind wir in dem Szenario, das 2030 schon bei 17% liegt, sind wir dann 2040 bei 48%. Das heißt, da kommen wir dann in diese Größenordnung rein. In den anderen Szenarien ohne das suffiziente Verhalten, also wirklich welche, wo wir uns im Prinzip verhalten wie heute, und einfach auf die vor allen Dingen technische Lösung dieser Herausforderung setzen, kommen wir so auf knappe 40%.
Okay. Ich würde noch ein paar Punkte ergänzend sagen, was noch im Gesetz drinnen steht. Also es geht auch um die Akteure, Kommunen, Industrieunternehmen und Rechenzentren, denen jetzt Pflichten und Rechte zur Hand gegeben wurden, um die Effizienz zu steigern. Beispielsweise Industrieunternehmen sollen jetzt ein Energie- bzw. Umweltmanagementsystem einführen, soweit sie denn einen Gesamtenergieverbrauch von über 15 Gigawattstunden haben. Beim Thema Abwärme sind sie auch dazu aufgerufen, anfallende Abwärme wieder zu verwenden. Und davor, soweit es geht, diese zu vermeiden. Effizienzmaßnahmen, die von zertifizierten Auditoren aufgezeigt werden, sollen umgesetzt werden. Hier gibt es aber keine Pflicht, sondern es sollen verpflichtend Pläne zur Umsetzung dieser Effizienzmaßnahmen erstellt werden.
Ja, schön viel Arbeit für unser Praxisteam. Genau, dieses Jahr ist ja Audit-Jahr, aber ich denke, dann wird wohl ab nächsten Jahr jedes Jahr Audit-Jahr sein, weil da wird ja einiges dann eingeführt werden, noch im Bereich Energiemanagementsystem. Und klar, am Anfang braucht man ein vernünftiges Audit, eine Initialberatung. Da wird einiges passieren.
Gut, dann der Vollständigkeit halber das dritte Gesetz, das ist das BIMSCH-Gesetz, das Bundesemissionsschutzgesetz. Das wurde gestern nicht novelliert, weil es ja erst durchs Kabinett ging. Das muss jetzt noch durch den Bundestag gehen. Aber da drinnen stehen wesentliche Beschleunigungen für die Genehmigungen erneuerbarer Energien drinnen. Und zweiter Punkt, das Repowering von Windanlagen soll vereinfacht werden.
Genau, in dem Zuge dieser Gesetze hat Minister Habeck dann auch angekündigt, dass wir wohl bald mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung rechnen können. Da wird ja in der Branche auch schon massiv drauf gewartet, haben wir auch schon einige Male darüber berichtet. Also letztendlich geht es darum, dass Kommunen einen Plan aufstellen müssen. Wie geht's denn hier weiter in der Gemeinde mit dem Thema Wärme? Wie wird man entsprechend klimaneutral? Inwiefern setzt man auf Fernwärme? Wie wird das ausgebaut? Mit welchen Zeitschritten? Was passiert eventuell mit dem Stromnetz? Wie müsste das entsprechend ausgebaut werden, wenn mehr auf Wärmepumpen gesetzt wird? Beziehungsweise, wir hatten es eben genannt, was passiert dann eigentlich mit dem Gasverteilnetz, was bislang eben in der Gemeinde genutzt wird? Wie gehen wir damit um? Das heißt, hier dürfte es so sein, dass in den nächsten Wochen hier der erste Entwurf veröffentlicht wird.
Ein Gesetz, auf das wir wahrscheinlich noch länger warten müssen, ist das Bundesklimaanpassungsgesetz. Hier wurde der Referentenentwurf veröffentlicht und ist jetzt zur Anhörung der Länder und Verbände freigegeben. Das Bundesklimaanpassungsgesetz ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Bundesklimaschutzgesetz. Die Regierung soll alle 4 Jahre eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie vorlegen, so heißt es in dem Entwurf. Es sollen messbare Ziele, geeignete Maßnahmen enthalten sein. Und wenn diese Ziele nicht erreicht werden, dann soll ein Mechanismus greifen, der eben vergleichbar ist zu dem aus dem Klimaschutzgesetz. Länder sollen ein Programm vorlegen mit Maßnahmen, um diese dann definierten Ziele auch einzuhalten in den Folgejahren. Also Klimaanpassung, das Gegenstück zur Klimawandelvermeidung, also dass wir uns jetzt auf den sich wandelnden Klima anpassen, ist eine zweite Säule, die sicherlich sinnvoll ist, jetzt anzugehen.
Genau, deswegen vielleicht nicht unbedingt Gegenstück, sondern ergänzende Maßnahme, weil inzwischen sieht man ja in allen IPCC-Szenarien, ohne Klimaanpassungsstrategien werden wir nicht auskommen. Also selbst wenn wir ambitioniert hier CO2 reduzieren und Richtung 1,5 Grad kommen, wird es natürlich in vielen Regionen lokal auch Anpassungsstrategien geben. Also die aktuelle Nachrichtenlage ist ja voll. Dürre in Frankreich, in Spanien, so wenig Wasser wie noch nie. Das sind natürlich Auswirkungen des Klimawandels und dort muss man darauf reagieren. Das wäre dann eine klassische Klimaanpassungsstrategie. Gut, Thema Gas hatten wir schon. Verteilnetze in den Transportnetzen. Gibt es auch entsprechende Pläne, wie die Zukunft aussieht? Und das ist nichts Neues. Das passiert im Rahmen des Netzentwicklungsplans und der wurde entsprechend auch jetzt veröffentlicht. Spannend ist hier, dass tatsächlich erstmals eben auch Wasserstoff berücksichtigt wurde in den Plänen, in den Berechnungen, in den entsprechenden Marktabfragen. Allerdings ist jetzt nicht so ist, dass hier konkret dann schon ausgewiesen wurde, wo, wie, welche Wasserstoffnetze gebaut oder umgewidmet werden sollen, weil ja hier der rechtliche Rahmen, wie das Ganze passieren soll, noch nicht fix ist. Wir hatten das als Thema, was gerade auf EU-Ebene passiert, die deutschen Positionen hierzu. Das heißt, im NEP selbst ist es noch nicht enthalten. Und hier sehen wir eben auch auf den Transportnetzen, letztendlich sehen wir den gesamten Gasverbrauch, den wir haben in den Transportnetzen. Und da haben wir einen Rückgang bis 2032 gegenüber heute von 20%. Also hier gibt es einen Rückgang. Allerdings ist das dann ja in erster Linie noch weiterhin Erdgas, was hier transportiert wird. Und was noch ein spannender Punkt ist, dass hier die LNG-Terminals, die dann jetzt auch eine wichtige Quelle bilden für die Einspeisung in die Transportnetze, stärker berücksichtigt werden müssen in den Planungen, wie dann letztendlich das Gas über ganz Deutschland und auch zu unseren europäischen Nachbarn. Deutschland hat ja hier eine zentrale Lage in Europa und war historisch schon immer auch ein Transitland. All diese Dinge müssen dort berücksichtigt werden. Das Ganze kostet Geld. Obwohl der Gasverbrauch zurückgeht, ist es nicht so, dass wir weniger Netze brauchen. Wir brauchen andere. Wir müssen investieren, insbesondere eben durch die neue Struktur, wo eingespeist wird. Und da sieht der NEP einen Investitionsbedarf von 4,4 Milliarden. Davon allein eben knappe 2 Milliarden für die Netzausbaumaßnahmen, die resultieren aus dem LNG-Terminals oder die Nutzung dieser LNG-Infrastruktur. Ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, hatten wir schon erklärt, dieser Prozess. Das heißt, das geht jetzt wieder in die Konsultation und da wird es sicherlich noch die eine oder andere Korrektur dann geben und am Ende mündet das Ganze dann im Bundesbedarfsplan und das ist dann die Grundlage für den tatsächlichen Ausbau, der dann im Bereich der Transportnetze Gas passieren wird.
Wir haben eine Erfolgsmeldung dabei. Bei den Ausschreibungen zu den erneuerbaren Energien wurden jetzt bei der ersten in diesem Jahr deutlich mehr Angebote eingereicht, als das Ausschreibungsvolumen vorgesehen hat. So soll es eigentlich sein. Letztes Jahr wurden 2 von 3 Ausschreibungen deutlich unterzeichnet. Es wurden 1950 Megawatt ausgeschrieben und eingereicht wurden Angebote in der Größe von 2869 Megawatt. Also ein knappes Gigawatt zu viel. Dadurch kann sich jetzt eben auch ein preisdrückender Effekt einstellen. Die Höchstwerte, die eingestellt werden, wurden ja zum ersten Mal jetzt wieder erhöht durch die Novellierung des EEGs. Man ist von 5,9 Cent auf 7,37 Cent hochgegangen. Und die Werte, die Zuschlagswerte, die dir Angebote bekommen haben, lagen zwischen 5,3 und 7,3 Cent pro Kilowattstunde.
Ja, es ist schön, dass jetzt der PV-Ausbau wieder Fahrt aufnimmt. Ist ja wirklich eins der wichtigen Ziele im Koalitionsvertrag, im Osterpaket. Also wirklich massiver Ausbau der Photovoltaik. Und da stellt sich natürlich die Frage, im Sonnenland Bayern, bislang ja eins der Bundesländer mit besonders hohen Ausbauraten Photovoltaik, seht ihr das in der Studie auch so, dass sich das fortschreibt, dass Bayern vor allen Dingen dann auf Photovoltaik setzt? Muss hier auch das Tempo erhöht werden? Was kommt da auf uns zu in Bayern?
Ja, tatsächlich ist es ja so, das wird ja auch von der Politik immer sehr schön hervorgekehrt, dass wir in Bayern hier schon besonders viel PV haben. Ich würde vielleicht mal so den Blick nochmal weiten auf die ganze EE und installierte Leistung, die wir aktuell haben, da sind wir ungefähr bei 20 GW in Bayern und in unseren Szenarien müssen wir ungefähr Faktor 5, also auf 100 GW rauf bis ins Zieljahr. Und bei der Photovoltaik bedeutet das, da gehen wir heute Freifläche und Gebäude, starten wir bei 14, also es ist der Großteil. Und dann gehen wir tatsächlich rauf auf über 80 GW installierte Leistung im Bereich Freifläche und Gebäude zusammen. Ja, und dann versuchen wir immer die Gigawatts an installierter Leistung möglichst greifbar zu machen und das auf den Handlungsbedarf pro Woche runterzubrechen. Und das bedeutet tatsächlich bei der Freifläche zwischen 40 und 55 Fußballfeldern neue Freiflächen Photovoltaik pro Woche bis ins Jahr 2040 ab heute. Und bei den Aufdachanlagen sind es je nach Szenario zwischen 2000 und 2800 Anlagen à 10 kW. Also atemberaubende Zahlen.
Das ist beeindruckend. So eine Woche ist schnell rum.
So eine Woche ist schnell rum. Und wenn wir jetzt den Wind noch mit dazu nehmen, zusätzlich noch 2 Windkraftanlagen à 5,5 MW. Das kann sich jeder schnell rausrechnen. So ein bisschen mehr als 100 im Jahr. Wie viel hatten wir letztes Jahr in Bayern? 14 Stück.
Zwei Windkraftanlagen pro Woche. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast, historisch passiert ist, ein enormer Anstieg. Wir waren aber auch in Bayern schon mal deutlich besser. Also es geht besser, das haben wir auch gezeigt. Es gab Jahre, wo schon deutlich mehr zugebaut wurde. Das heißt, diese Zahl ist vermutlich nicht völlig utopisch, was dort geleistet werden muss. Zwar jede Woche, aber grob 100 Anlagen pro Jahr. Das sollte ja in so einem Bundesland wie Bayern auch möglich sein. Wie war da die Reaktion? Gab es da einen großen Aufschrei oder hat man das eigentlich schon auch als To-Do in den Hausaufgabenheften hier?
Tatsächlich unterschiedlich. Also aus der Energiewirtschaft raus war es ja nicht das erste Mal, dass wir Zahlen in der Größenordnung auch von der FFE kommuniziert haben. Bei unserer Kurzstudie von vor 2 Jahren hatten wir eine ähnliche Größenordnung schon mal in einem Pi mal Daumen-Vergleich, in der Pi mal Daumen-Rechnung rausgebracht und jetzt hier in der detaillierten Studie im Prinzip nochmal gezeigt, dass das robust ist. Aber natürlich unter gerade auch den Pressevertretern gestern ist es immer wieder eine Kennzahl oder sind es Kennzahlen, die natürlich schon ein bisschen Schluckauf verursachen, weil es einfach zeigt, was wir da noch leisten müssen. Ein Punkt, den ich vielleicht ergänzen würde, ist, wir haben uns die Zahlen ja dann auch nochmal in der Studie exemplarisch für ein paar Landkreise angesehen. Und manchmal ist es so, wenn man sich die Landkreisebenen ansieht, dann beruhigt es schon fast wieder ein bisschen, weil wir zumindest in manchen Landkreisen, je nach Flächenverfügbarkeiten und so weiter, ist es gar nicht ganz so drastisch, was dann da pro Woche passieren muss. Aber natürlich ist auch ein viel kleinerer Raum, auf dem es dann passiert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir das schaffen, die Herausforderungen in noch kleinere Schnitzel und Aufgaben runterzubrechen, dann können wir irgendwie uns der Machbarkeit noch ein bisschen nähern und ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen und nicht ganz so erschlagen werden von diesen ganzen großen Zahlen, die wir da immer sehen.
Ja, sehr schön. Ein wesentliches Instrument, dass dieses Zielbild Realität wird, ist ja der Emissionshandel, ein hoher CO2-Preis, der dafür sorgt, dass dann marktlich letztendlich diese Technologien durchsetzen, die klimaneutral CO2-arm sind, indem sie einfach die bestehende Technologie, die auf fossile Energieträger setzt, verteuert. Und da gab es auch eine wichtige Meldung, und zwar hat die Emissionshandelsreform die letzte Hürde genommen am 19.04. Und hier nochmal zur Erinnerung, es war ja so, dass diese Reform bereits im Dezember im Trilog verhandelt wurde und hat jetzt sozusagen im EU-Parlament, wie es so schön hieß, mit großer Mehrheit die letzte Hürde genommen, wurde entsprechend angenommen. Es gab noch mal ein paar kleinere Änderungen, vielleicht nicht mehr gravierende. Und hier noch mal kurz zusammengefasst. Es gibt ja sozusagen das bestehende ETS, Emissionshandelssystem, Emission Trading System. Und das war ja bislang so, dass das nur für die Umwandlungssektoren und entsprechend für die Großindustrie gegolten hat. Und hier soll wirklich nochmal eine massive Reduktion der Zertifikate, hier Basisjahr 2005, um komplett zu verwirren, durchgeführt werden. Also bis 2030 sollen hier nochmal 62% weniger Emissionszertifikate ausgegeben werden als im Jahr 2005. Das ist tatsächlich nochmal ein Prozentpunkt mehr als das, was die Kommission vorgeschlagen hat. Also hier eine kleine Verschärfung. Und jetzt neben diesem ETS 1 wird ja das ETS 2 eingeführt. Das heißt, die Sektoren, die bis jetzt nicht enthalten waren, in vielleicht Verkehr, Transport und Gebäude. Und hier ist es so, dass hier als einen Deckel geben wird bei 45 Euro pro Tonne. Und dieses ETS 2 wird entsprechend ab 2027 auf EU-Ebene kommen. Wir haben das ja quasi schon in Deutschland durch das Bundesemissionshandelsgesetz. Genau, ein spannender Punkt ist ja auch, dass die Industrie einen Großteil ihrer Zertifikate bislang kostenlos bekommen hat, also zugeteilt bekommen hat. Das ist mit dem Gedanken passiert, dass diese Industrie ja im internationalen Wettbewerb steht. Und wenn in anderen Regionen dieser Welt kein CO2-Preis herrscht, dann sozusagen ein massiver Wettbewerbsnachteil besteht. Davon will man weg. Also in der Übergangsphase wird erstmal eine Bedingung noch eingeführt, dass man diese CO2-Zertifikate weiterhin kostenlos bekommt. Die Bedingung ist, dass hier auch entsprechend Energieaudits durchgeführt werden, also das, was wir eben schon mal hatten im Energieeffizienzgesetz, und Pläne zur Klimaneutralität. Also ich denke, das ist in etwa das, was wir momentan hier sehen mit den Transformationskonzepten, die ja stark gefördert werden in Deutschland, wovon wir ja auch einige machen. Das heißt, damit man weiterhin die kostenlose Zuteilung bekommt, muss man sich drum kümmern, wie man den Energieverbrauch runterbringt, wie man entsprechend klimaneutral wird. Ich denke, das wird die meisten Unternehmen, zumindest die, wie wir kennen, vor nicht so allzu große Herausforderungen stellen, weil das sind ja vor allen Dingen die großen Unternehmen, die Grundstoffindustrie etc., die bislang hier die Zertifikate kostenlos bekommen hat. Und die sind eigentlich schon ganz gut dabei, solche Pläne aufzustellen. Jetzt sollen sozusagen diese Zertifikate dann schrittweise bis 2034 eben nicht mehr kostenlos zugeteilt werden. Die müssen entsprechend auch gekauft werden, ersteigert werden. Aber um die Industrie weiterhin zu schützen im Rahmen des internationalen Wettbewerbs, wird parallel aufbauend auch zwischen 2026 bis 2034 der CBAM eingeführt, der Cross-Border Adjustment Mechanism. Das heißt, dieser Grenzausgleichsmechanismus, dass wenn woanders in der Region der Welt was produziert wird ohne CO2-Preis, dann wird das im Prinzip wie ein Zoll dann oben aufgeschlagen, um hier innerhalb Europa dann noch wettbewerbsfähig sein zu können. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte im Sinne des der sozialen Härte. Wird es einen EU-Klimasozialfonds geben? Hier nochmal, also die Einnahmen, die dadurch generiert werden, gehen ja normal Richtung nationale Haushalte. Aber hier soll es wirklich immer so sein, dass diese Einnahmen nur für klimarelevante Aktivitäten genutzt werden, um noch ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. Wenn man so mit 80 Euro pro Tonne rechnet, wir liegen aktuell bei 100 Euro pro Tonne, haben wir am Anfang gesagt, dann ergibt sich da ein Volumen von 500 Milliarden Euro. Also damit kann man schon ein bisschen was machen. Und wenn man das dann nutzt, wie jetzt hier auch in Deutschland geplant, um dann zum Beispiel den Umstieg auf die klimaneutrale Wärme zu subventionieren, kriegen wir natürlich da nochmal eine Beschleunigung rein.
Noch als kleine Ergänzung, du hattest gesagt, die letzte Hürde hat die Reform genommen. Es gibt noch eine kleine Hürde, nämlich der Europäische Rat muss noch formal zustimmen. Das ist normalerweise eine Formalie, aber seit dem Verbrenner aus wissen wir, dass auch so eine Formalie manchmal dann auch zu Verzögerungen führen kann.
Gut, letzte Nachricht, Personalie der Woche. Es gibt einen neuen Dena-Chef, zumindest angekündigt. Bis Mitte Juni darf ja unser bisheriger Dena-Chef, der Andreas Kuhlmann, noch weitermachen und wird dann abgelöst von Michael Schäfer, ehemaliger Grünen-Politiker und zuletzt Projektleiter bei der Agora Energiewende zum Thema Grundsatzfragen. Und jetzt zum Abschluss nochmal an dich die Frage, André. Gibt es noch, was du uns jetzt in aller Kürze noch mit auf den Weg geben möchtest aus der Bayern-Plan-Studie?
Klar, also drei Dinge brauchen wir und die sind Tempo, Tempo und noch mehr Tempo bei der Umsetzung der Energiewende. Nein, also vielleicht auch noch mal ein persönliches Projekt-Highlight. Ich denke, die Zusammenfassung für alle, wo wir jetzt Interesse an dem Thema geweckt haben, die ist ja jetzt schon zum Download verfügbar, da würde ich jetzt nicht nochmal alles runterbeten, was wir da in Kürze schon auf 5 Seiten zusammengefasst haben. Aber wir hatten ja im letzten Jahr einen sehr ausgiebigen Stakeholder-Prozess, in dem wir vor allem mit der Industrie diskutiert haben, wie sie sich ihre Dekarbonisierungspfade vorstellen und was sie dafür realistisch halten. Und da habe ich mit Erstaunen rausgehört, dass keiner dieser Industrievertreter und Vertreterinnen wirklich damit rechnet, dass sie in der Industrie vor 2030 energetischen Wasserstoffeinsatz haben werden, weil er einfach nicht in Bayern und auch im Rest von Deutschland aus ihrer Sicht vermutlich nicht in der Menge verfügbar sein wird, dass er energetisch dort genutzt werden kann. Und da hatte ich auch dann nochmal rückgefragt, ob sie sich da auch wirklich alle sicher und einig sind und dann keine Widerrede mehr bekommen. Und das fand ich schon beachtlich in der ganzen Diskussion aktuell, das nochmal in dieser Deutlichkeit aus so einem großen Teilnehmerkreis rauszuhören. Und das war natürlich auch was, was dann in unseren Szenarien berücksichtigt wurde. Und ich denke, wenn sich die Industrie, die ja häufig auch als so eine große Punktquelle für Wasserstoff wahrgenommen wird in bestimmten Bereichen, da so sicher ist, dann lässt das ja auch in gewisser Weise Rückschlüsse auf andere Sektoren zu.
Weil du gesagt hast, großer Stakeholder-Prozess, wie viele Stakeholder waren da beteiligt?
Also insgesamt waren es 65 Industrieunternehmen, Verbände und Energiewirtschaftsunternehmen, die da über 3 Workshops hinweg teilgenommen haben. Also natürlich nicht jeder relevante Stakeholder in Bayern dabei gewesen jetzt, aber schon eine gute Schnittmenge auf jeden Fall.
Ja, das ist doch schön zu hören. Also A, dass ihr da doch mehr Konsens hattet, als man vielleicht aus der Historie so kennt, aus solchen Prozessen. Und jetzt, also ich glaube, vollständiger Konsens war es vielleicht nicht, aber doch ein halbwegs einheitliches Bild. Und ja, was ich jetzt noch vielleicht mitgenommen habe, wenn ich jetzt so die Reaktionen auf die Studie seit gestern beobachtet habe, ja, eigentlich haben es alle begrüßt, alle, dem es so ein bisschen als Aufbruch war, also jetzt richtig loslegen, es geht, und habe wenig, missliche Interpretation gehört, wer soll das alles bezahlen, wo sollen die ganzen Leute herkommen, ich meine, die Probleme müssen wir lösen, das ist klar, aber erstmal muss ich sagen, hat die Studie doch stark als Motivation gewirkt, jetzt vielleicht, wie du gesagt hast, Tempo zu machen.
Absolut, also ich war da auch tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen erstaunt, dass das Echo dann so positiv, konstruktiv war, auch in der Presse. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, wie wir das mit dem Tempo geframed haben gestern. Denn Tempo, was bedeutet das? Also natürlich, wenn wir jetzt nicht den Speed reinkriegen, dann sind die Ziele gefährdet bei einer Restlaufzeit von 16,5 Jahren, das ist klar. Aber der zweite Punkt ist, in dem Moment, wo wir es schaffen, schnell reinzukommen in die Transformation, hilft es uns auch kostenseitig hinten raus. Also vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wenn wir das Ziel unbedingt 2040 in Bayern erreichen wollen, und das Gleiche lässt sich auch für Deutschland und Europa sagen, und wir es wirklich schaffen, die Transformation da anzustoßen in den Sektoren, bedeutet es am Ende des Tages weniger Abhängigkeit vom Import synthetischer Brennstoffe, die voraussichtlich in Zukunft sehr teuer sein werden. Und wenn man es so rum betrachtet, liegt im Tempo natürlich noch die Herausforderung, aber gleichzeitig eben auch die Chance. Und als Industriestandort in Bayern ist es natürlich auch so, eigentlich ist es eine Riesenchance Richtung der Technologien, die wir benötigen für diese Energiewende, auch eben mal neue Märkte erschließen zu können in Bayern. Und also da stecken schon so ein paar Aspekte drin in dieser Transformation, die Mut machen.
Also dieses Tempo machen wurde ja in der Vergangenheit häufig auch ja skeptisch gesehen, weil man das Gefühl hatte, der zuerst sozusagen loslegt, bezahlt die Lernkurve. Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, da sind wir auch einen Schritt weiter. Also bei vielen Technologien sind wir schon weiter und jetzt hört sich so an, der jetzt voranschreitet, schneller macht, wird am Ende letztendlich belohnt, sogar finanziell, weil zumindestens, wenn wir die Ziele ernst nehmen, und das machen wir ja hoffentlich alle, am Ende es dann günstiger wird, durch klimaneutral zu werden, als wenn wir dann durch irgendwelche, ja wie du sagst, Green Fuels, E-Fuels etc., Importe, das versuchen dann irgendwie noch glatt zu ziehen.
Also grundsätzlich auf jeden Fall Zustimmung. Ich glaube sogar aus diesen beiden klassischen Perspektiven, volkswirtschaftliche Perspektive und sogar auch aus der Einzelakteursperspektive kann man da sehr oft einen Haken hinter die Aussage setzen. Gibt natürlich immer wieder Detailbetrachtungen, wo man dann mal schauen muss. Aber grundsätzlich, ja, also in dem Moment, wo wir dann ernst machen müssen im Jahr 2040, und ich glaube, das sollten wir, in dem Moment kriegen wir durch den Speed Kosten vermieden und dadurch ist es eben eine Chance. Und vielleicht ein zweiter Punkt, der auch für gute Stimmung sorgt, ist die Herausforderungen, die ich persönlich habe, wenn ich nach links und nach rechts schaue, meine Nachbarn haben die auch. Also wir haben die alle zusammen, diese Herausforderungen. Das zeigt auch die Studie. Egal wie heterogen die Ausgangssituation ist, in Bayern, in Deutschland, in Europa oder sonst wo, am Ende des Tages müssen alle klimaneutral sein und keiner kann sich vollständig autark versorgen, ist auf den Austausch mit dem Nebenan sozusagen angewiesen. Deswegen, wir hängen da irgendwie alle zusammen drinnen und so wie das auch bei stressigen Projektphasen der Fall ist, die wir gerade hatten, kann man da am Ende dann auch ein bisschen Kraft draus ziehen aus so einer Herausforderung. Also es bleibt ja nichts. Am Ende müssen wir positiv bleiben und das anpacken.
Wunderbar. Vielen Dank, André, dass du heute dabei warst, uns ein paar Einblicke gegeben hast. Auch die aktuelle Nachrichtenlage so schön in den Kontext der nächsten 17 Jahre gestellt hast, war sehr hilfreich. In dem Sinne, packen wir's an.
Packen wir's an.
Packen wir's an.